Als ich vor Jahren angefangen habe, mich mit ETFs zu beschäftigen, war ich ziemlich schnell erstmal skeptisch. So viele Leute loben die in den Himmel. Da muss doch was faul sein. Irgendeinen Haken gibt's bestimmt. Und ja, es gibt ein paar Kritikpunkte. An manchen ist was dran, an anderen nicht. Das schauen wir uns zusammen mit dir mal genauer an. Und zwar nicht nur mit einer Folge, sondern gleich mit zwei. Heute starten wir mit Kritikpunkten, die tatsächlich stimmen oder zumindest ein kleines Körnchen Wahrheit enthalten. Und nächste Woche kommen die, die falsch sind. Ich bin Susanne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just ETF Wissen. Punkt 1. ETFs sind ein Finanzprodukt. Gerade in Deutschland gibt es ja eine gewisse Skepsis, was die Finanzwelt betrifft. Das zeigt sich deutlich in den Aktionärszahlen des Deutschen Aktieninstituts. Nicht mal 18% aller Deutschen hatten im vergangenen Jahr Aktien, ETFs und Co. im Depot. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ETFs erstmal ein Konstrukt sind. Gold kannst du anfassen und im Zweifel reinbeißen. Ein Haus kannst du besichtigen. ETFs sind eben nur ein Finanzprodukt, eine Vereinbarung, auf die du dich verlassen musst. Das stimmt, ist aber eigentlich nichts Negatives, denn ETFs sind ein sehr gut reguliertes Finanzprodukt. Heißt, es gibt verschiedene Regeln, die ETF-Anbieter einhalten müssen und die dich als Anleger schützen. Dass diese Regeln befolgt werden, darauf achten Institutionen wie die ESMA, die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde. Damit ein Anbieter einen ETF in Europa auf den Markt bringen darf, muss der zum Beispiel die UCITS-Richtlinie einhalten. Die gibt unter anderem vor, dass das Gewicht eines einzelnen Unternehmens in einem ETF nur in Ausnahmefällen mehr als 20% betragen darf. Die Richtlinie sorgt also unter anderem für ein Mindestmaß an Diversifikation, auf das du dich verlassen kannst. Also, wenn du skeptisch bist, dann schau dir diese Regeln mal genauer an. Wir haben sie in einem Artikel aufgeschrieben, den verlinke ich dir in der Beschreibung. Das hilft dir zu verstehen, in was du investierst. Und das ist immer wichtig. Punkt 2. Mit ETFs schlägst du nicht den Markt. Ganz typische Kritik. Mit ETFs schwimmst du nur mit und kannst nicht den Markt schlagen. Stimmt. Zumindest bei passiven ETFs ist das aber auch gar nicht das Ziel, sondern die durchschnittliche Rendite des Marktes insgesamt mitnehmen. Das ist das Ziel. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der Punkt ist, den Markt zu schlagen, schafft so gut wie niemand. Also ja, doch, für einen kurzen Zeitraum kann das schon mal klappen. 40% der aktiv gemanagten US-Fonds waren im vergangenen Jahr besser als ihr Vergleichsindex, der S&P 500. Das zeigt die aktuelle Scorecard der Ratingagentur Standard & Poor's. Eine beachtliche Zahl, aber immer noch weniger als die Hälfte. Und bei aktiven Fonds mit Fokus auf Europa waren es nur 17%. Und nur wenigen Fonds gelingt das über einen längeren Zeitraum. Nach 10 Jahren liegen knapp 90% der aktiven Fonds unter ihrer Benchmark. Für andere Regionen sehen die Zahlen noch schlechter aus. Ob du es schaffst, einen dieser Gewinnerfonds auszuwählen, also quasi die Nadel im Heuhaufen zu finden, ohne zu wissen, wie sie aussieht, das ist eher Glückssache. Dann doch lieber die Strategie von John Bogle. Such nicht nach der Nadel im Heuhaufen, kauf einfach den Heuhaufen. Übrigens, du kannst mit ETFs zwar nicht den Markt schlagen, aber trotzdem eine Outperformance erzielen. Wie das sein kann, ich weiß, mieser Cliffhanger, erfährst du im zweiten Teil unserer Serie. Punkt 3. Mit ETFs investiert man auch in schlechte Aktien. Dieser Kritikpunkt geht in eine ähnliche Richtung wie der vorherige. Klar, wenn du nur auf den Durchschnitt setzt, dann kaufst du auch Low-Performer ein. Aber niemand weiß vorher, welches die guten und welches die schlechten Unternehmen sind. Auch die Profis langen da gerne mal daneben, vor allem über einen langen Zeitraum. Dazu noch eine Studie. Die Analysten von Standard & Poor's geben nämlich auch die Persistence Scorecard heraus. Da schauen sie sich an, wie lange aktive Fonds es schaffen, zum Top-Quartil zu gehören, also zu den 25% aller Fonds mit der höchsten Rendite. Das sollte ja kein Problem sein für die besten Fondsmanager, die immer die richtigen Aktien mit der besten Performance auswählen, oder? Tatsächlich sieht es so aus. Nach 5 Jahren gehört kein einziger Fonds mehr zum Top-Quartil und nur ungefähr 2% zur oberen Hälfte. 4 ETFs sind in Wirklichkeit intransparent. Aktive Fondsmanager verraten ja nicht so gern, was ihre Secret Source ist, also von welchen Unternehmen sie überzeugt sind, dass sie damit renditetechnisch vorn liegen werden. Denn wenn sie das verraten, dann könnte ja jeder den Fonds einfach nachbauen und müsste nicht in ihre Produkte investieren. Im Gegensatz dazu kannst du bei ETFs jederzeit nachlesen, was da eigentlich drinsteckt. Manche Kritiker monieren aber, dass kaum ein ETF-Anbieter wirklich alle Aktien nachkauft, die laut Index enthalten sein müssten. Diese Kritik trifft auf einen Teil der ETFs zu. Erstens auf synthetisch replizierende ETFs, auch Swap-ETFs genannt, die die Wertentwicklung des Index über ein Tauschgeschäft abbilden. In diesen ETFs kann tatsächlich was komplett anderes drin sein. Nicht mal die Anlageklasse muss stimmen. In einem synthetischen Aktien-ETF könnten also stattdessen auch Anleihen drin sein. Wichtig ist, dass der ETF-Deal als Anleger die gleiche Wertentwicklung bietet, wie es der Index vorgibt. Die Wertpapiere, in die der ETF investiert, dienen bei synthetischen ETFs lediglich als Sicherheit für den Tauschpartner. Man spricht daher auch von Sicherheitenportfolio. Wie das Ganze funktioniert, haben wir im Video über Replikationsmethoden erklärt. Auch den Link findest du in der Beschreibung. Warum wird das gemacht? Ein Grund kann zum Beispiel sein, dass der Index illiquide Märkte abdeckt, also solche, wo man an die jeweiligen Wertpapiere oder Assets nur schwer herankommt, die wenig gehandelt werden oder wo es Restriktionen gibt. Manche Assetklassen, zum Beispiel Rohstoffe oder den Geldmarkt, kann man physisch gar nicht nachbilden. Die Kritik betrifft aber nicht nur Swap-ETFs. Auch bestimmte physisch replizierende ETFs fallen darunter, nämlich die, die die Sampling-Methode anwenden. Dabei kauft der ETF-Anbieter nur eine repräsentative Stichprobe ein. Sample heißt auf Deutsch ja auch Stichprobe. Also die größten und wichtigsten Titel und davon ein bisschen mehr. Ein schönes Beispiel dafür ist der MSCI Acqui EMI von Spider. Laut Index müssten über 9000 Unternehmen enthalten sein. Der ETF hält aber nur rund 3500. Das ist aber durchaus sinnvoll. Die restlichen Titel machen jeweils nur einen winzigen Bruchteil aus, der aber praktisch keinen Einfluss auf die Wertentwicklung hat. Dafür ist das ständige Handeln von winzigen Stückzahlen gerade in sehr kleinen Märkten sehr aufwendig und teuer. Und ETFs sollen ja möglichst günstig sein. Trotzdem stimmt die Kritik nur zum Teil, denn bei allen ETFs kannst du auf der Webseite des Anbieters nachschauen, was im ETF drin ist oder bei synthetischen ETFs, was im Sicherheitenportfolio enthalten ist. Die Zusammensetzung wird dort nämlich tagesaktuell angezeigt. Transparenz darüber, in welche Wertpapiere das Fondsvermögen investiert ist, ist also trotzdem gegeben. Punkt 5. ETFs sind teurer als Einzelaktien. Wenn du Einzelaktien kaufst, kommst du erstmal billiger weg, denn du musst keine Verwaltungsgebühren bezahlen. Insofern stimmt diese Kritik also. Allerdings nur in der Theorie. Wenn du dir selbst ein Portfolio aus Einzelaktien aufbauen willst, das ähnlich breit diversifiziert ist wie ein Welt-ETF, dann viel Spaß. Je nachdem, wie hoch die Ordergebühren sind, häufst du schon beim Einstieg einiges an Kosten an. Beim ETF hast du im Zweifel nur einen einzigen Trade, um alle Aktien auf einmal zu kaufen. Ja, wir haben zwar gerade darüber gesprochen, dass nicht alle ETFs auch alle Aktien nachkaufen, aber auch 3500, wie im MSCI, Acqui, EMI, sind ja immer noch eine extrem große Menge, die man erstmal zusammenbekommen muss. Und es reicht ja nicht, dass das Depot einmal steht. Du musst es natürlich auch überwachen und regelmäßig anpassen. Auch hierfür sind Trades nötig, die Kosten verursachen. Das Ganze ist aber nicht nur teuer, sondern auch zeitaufwendig. Und Zeit ist Geld, sagt man ja so schön. Etwas professioneller formuliert, dir entstehen Opportunitätskosten. Denn in der Zeit, in der du dich um das Einzelaktiendepot kümmerst, könntest du auch andere Dinge tun. Auch solche, die dir noch mehr Geld einbringen. Auch der nächste Kritikpunkt dreht sich um das Thema Kosten. Nämlich Punkt 6. Die wirklichen Kosten von ETFs sind versteckt. Wenn du wissen willst, was ein ETF kostet, schaust du vermutlich als erstes auf die TER, die Gesamtkostenquote. Aber obwohl sie so heißt, sind da tatsächlich nicht alle Kosten eines ETFs enthalten. Es fehlen zum Beispiel Ausgaben fürs Rebalancing bei physisch replizierenden ETFs und die Swap-Gebühr bei synthetischen ETFs. Übrigens kann ein ETF auch Erträge erwirtschaften, zum Beispiel durch Wertpapierleihe oder wenn er sich die Quellensteuer zurückholt. Das senkt die Kosten. Auch das spiegelt sich in der TER nicht wider. Deshalb schauen manche statt auf die TER lieber auf die Tracking-Differenz. Sie gibt den Unterschied an zwischen der Rendite des ETFs und der des Indizes. Allerdings funktioniert das nur bei langen Zeiträumen und es ist auch nicht immer so einfach, an verlässliche Zahlen für diese Kennzahl heranzukommen. Gleichzeitig kann der Wert sehr schnell obsolet werden. Sobald der ETF-Anbieter die TER verändert oder sich der abgebildete Index ändert, ist die Tracking-Differenz, weil sie sich nur auf die Vergangenheit bezieht, praktisch nutzlos. Daher ist in den meisten Fällen die TER trotzdem der bessere Indikator. Kleiner Tipp: Wenn mehrere ETFs auf dem gleichen Index verfügbar sind, kannst du sie miteinander vergleichen. Auch das bietet dir einen guten Anhaltspunkt. Dann ist da noch der Spread. Manche Kritiker bezeichnen den sogar als versteckten Ausgabeaufschlag. Versteckt ist er aber schon mal nicht. Du bekommst ihn beim Kauf und Verkauf immer angezeigt. Und ja, bei bestimmten ETFs kann der schon mal ganz schön hoch sein. Zum Beispiel bei ETFs auf Schwellen- und Grenzländer, bei denen die abgebildeten Aktien nur wenig gehandelt werden. Klar, wenn man solche Extreme heraussucht, findet man sicherlich auch aktive Fonds, die günstiger sind. Aber bei so einer Rosinenpickerei unterschlagen Kritiker, dass viele ETFs extrem günstig sind und einen sehr kleinen Spread haben. Das betrifft gerade die besonders beliebten und sehr großen Welt-ETFs, aber auch Regionen-ETFs wie solche auf den S&P 500. Und für die meisten Anleger dürften die sehr viel relevanter sein als extrem fokussierte Themen-ETFs. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns doch ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion, Thomas fürs Fact-Checking und Johannes für die Post. Du hörst Just ETF, den Podcast mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.